Der blonde Riese war bekümmert. Die Dinge waren völlig aus dem Ruder gelaufen und die Katastrophen Schlag auf Schlag hereingebrochen. Sandström hatte sich bei den Gebrüdern Ranta gemeldet. Er war völlig außer sich und berichtete, dass Doc Svensson eine Enthüllungsreportage über seine Nuttengeschichten und die Ranta-Brüder plante. Bis dahin war es noch kein echtes Problem. Dass die Medien Sandström bloßstellen wollten, ging den blonden Riesen nichts an. Die Rantas hatten sofort die Baltic Star bestiegen und die Ostsee für einen ausgedehnten Aufenthalt überquert. Aber Lisbeth Salander war es gelungen, Magelundin zu entkommen. Das war schier unbegreiflich, denn Salander war doch eine kleine Puppe verglichen mit Lundin. Dann hatte Sandström noch einmal Besuch bekommen, und jetzt war Svensson hinter Sala her. Das warf schlagartig ein ganz anderes Licht auf die Dinge. Zwischen Bjurmans Panik und Doc Svenssons Schnüffeleien war eine potenziell gefährliche Situation entstanden. Der blonde Riese hatte Sala davon abgeraten, sich mit Bjurman abzugeben, aber der Name Lisbeth Salander war für Sala unwiderstehlich gewesen. Er hasste sie. Es war völlig irrational, als würde man bei ihm auf ein Knöpfchen drücken. Reiner Zufall, dass der blonde Riese an dem Abend, als Doc Svensson anrief, gerade bei Bjurman war. Der Riese war hingefahren, um den Rechtsanwalt nach der missglückten Entführung je nach Bedarf zu beruhigen oder zu bedrohen. Svenssons Anruf hatte bei Bjurman kopflose Panik ausgelöst. Er war komplett durchgedreht und wollte auf einmal aussteigen. Obendrein hatte er seine Cowboy-Pistole hervorgeholt und ihn damit bedroht. Verblüfft hatte der blonde Riese ihn angesehen und ihm die Waffe aus der Hand genommen. Handschuhe trug er bereits, also gab es kein Problem mit Fingerabdrücken. Im Grunde hatte er gar keine Wahl gehabt. Natürlich kannte Bjurman Sala, also war er eine Belastung. Der blonde Riese konnte nicht recht erklären, warum er Bjurman gezwungen hatte, sich auszuziehen. Vielleicht hatte er ihn erniedrigen wollen. Er zuckte jedoch zusammen, als er die Tätowierung auf Bjurmans Bauch entdeckte. »Ich bin ein sadistisches Schwein, ein Widerling und ein Vergewaltiger.« Einen Moment lang hatte Bjurman ihm fast leid getan. Er war so ein Vollidiot. Aber in dieser Branche durfte man sich von solchen Gedanken nicht stören lassen. Also führte er ihn ins Schlafzimmer, zwang ihn, sich hinzuknien und benutzte ein Kissen als Schalldämpfer. Doc Svensson war das nächste Problem. Wenn Bjurman tot aufgefunden wurde, würde Doc Svensson sich natürlich an die Polizei wenden. Er konnte ihnen erzählen, dass Bjurman erschossen worden war, wenige Minuten nachdem er ihn angerufen und nach Sala gefragt hatte. Es erforderte nicht allzu viel Fantasie, um sich auszumalen, dass Sala damit Gegenstand weitläufiger Spekulationen werden würde. Er war direkt von Bjurman nach Enschede gefahren und hatte den weißen Volvo zwei Blocks weiter geparkt. Glücklicherweise stand die Haustür offen. Er ging also nach oben und klingelte an der Tür mit dem Namensschild Svensson Bergmann. Um die Wohnung zu durchsuchen und Papiere mitzunehmen, fehlte ihm die Zeit. Er hatte zwei Schüsse abgegeben. Es war nämlich auch noch eine Frau in der Wohnung gewesen. Dann hatte er Svenssons Computer mitgenommen, der auf dem Wohnzimmertisch stand, hatte auf dem Absatz kehrt gemacht, war die Treppen hinuntergelaufen, zu seinem Auto gegangen und hatte Enschede verlassen. Der einzige Schnitzer, der ihm unterlief, war, dass er die Waffe auf der Treppe fallen ließ, als er versuchte, mit der einen Hand den Computer zu balancieren und mit der anderen nach dem Autoschlüssel zu tasten. Eine Zehntelsekunde lang zögerte er, aber der Revolver rutschte die Kellertreppe hinunter und er schätzte, dass er zu viel Zeit verlieren würde, wenn er ihn holte. Ihm war bewusst, dass die Leute sich sein Aussehen nur allzu gut merken konnten. Daher war es wichtig, dass er den Tatort verließ, bevor er gesehen wurde. Der verlorene Revolver hatte Sala Anlass zur Kritik gegeben, bis die Implikationen ans Licht kamen. Sie waren völlig überrascht, als die Polizei zur Treibjagd auf Lisbeth Salander blies. Und prompt war die verlorene Waffe zu einem unglaublichen Glücksfall geworden. Doch leider warf das auch neue Probleme auf. Salander war das einzige schwache Glied, das jetzt noch übrig war. Sie kannte Bjurman und sie kannte Sala. Und sie konnte zwei und zwei zusammenzählen. Als er und Sala die Sache durchsprachen, waren sie sich einig. Sie mussten Salander aufspüren und unschädlich machen. Am besten wäre es, wenn man sie niemals wiederfinden würde. Irgendwann würden die Mordermittlungen eingestellt und zu den Akten gelegt werden. Von Nykvarn war er zu Magelundins Haus in Svafellsjö gefahren, nur ein paar hundert Meter vom Hauptquartier des Svafellsjö MC entfernt. Nicht gerade das ideale Versteck, aber er hatte nicht so viele Alternativen. Außerdem brauchte er einen Ort, an dem er sich versteckt halten konnte, bis die Blutergüsse in seinem Gesicht wieder verschwunden waren und er die Stockholmer Gegend diskret verlassen konnte. Es war ein kluger Schachzug gewesen, zurückzufahren und den ganzen Mist abzufackeln. Man musste hinter sich aufräumen. Dann wurde ihm plötzlich eiskalt. Björnmann. Er hatte den Anwalt nur einmal kurz getroffen, Anfang Februar in Björnmanns Ferienhäuschen bei Stallaholm, als Salla den Auftrag angenommen hatte, sich um Salander zu kümmern. Björnmann hatte in einem Ordner über Salander geblättert. Wie zum Teufel hatte er das vergessen können? Das konnte eine Spur zu Salla sein. Er ging in die Küche und erklärte Magelundin, warum sie so schnell wie möglich nach Stallaholm fahren und ein weiteres Feuer legen mussten.